ARD Sounds.
Michel Friedmann hat ein neues Bayreuth angekündigt bei der diesjährigen Eröffnung der Festspiele. Ein Bayreuth, das sich seiner Vergangenheit stelle.
An diesem Wochenende beginnt es, das neue Bayreuth, die neue Ordnung des Aufarbeitens, des Ausgrabens, des Redens, des Sprechens.
Die Festspiele in Bayreuth, das ist ein Thema dieser Stunde. Es geht um die Oper, um ihre heimlichen Spielregeln und um ihre Kosten. Außerdem geht's nach Rom, in einen der schönsten Gärten Europas. Und es geht um die vielen, vielen Menschen, die sich zum Beispiel vor so einer italienischen Gartenkulisse fotografieren. Marie Schöss begrüßt Sie.
Die ganze Vielfalt der Kultur. Bayern 2.
In Paris, finde ich, da kann man ein Phänomen unserer Zeit besonders schön beobachten, nämlich, dass sich heute sehr viele Menschen vor den immer gleichen Motiven fotografieren. Vor dem Louvre zum Beispiel, unter dem Eiffelturm natürlich, aber auch am Ufer der Seine. Die Settings dieser Bilder sind völlig absehbar. Man hat die tausendfach schon gesehen und trotzdem greifen vielleicht auch Sie, ich auf jeden Fall, in diesen Momenten zum Handy oder zur Kamera und schießen ein Bild. Martin Zein findet dieses Phänomen alles andere als traurig oder einfach unkreativ. Er glaubt nämlich, das ist ein Zeichen dafür, dass wir auch in diesen ja sehr individualistischen Zeiten Gemeinschaft suchen.
Reisezeit ist Insta-Zeit. Zu den Hauptattraktionen jedes Reiseziels gehören heutzutage die Foto-Hotspots. Es gilt, jene Plätze abzuarbeiten, wo vor einem selbst tausende andere auch schon gestanden haben, um das obligatorische Selfie vor dem eben nicht austauschbaren Hintergrund zu machen. Klarer Vorzug zu früher, anders als in altägyptischen Tempeln, muss sich nicht jeder Hans und Franz eigens eingravieren, um der gesamten Nachwelt zu dokumentieren, was für ein Banause man gewesen ist. Anders als das Einritzen hat das Foto, sofern auf einen Blitz verzichtet wird, noch keinem Objekt geschadet. Was geschieht mit diesen Billionen, diesen Fantastillionen von Bildern? Das Internet ist zwar überaus gutmütig, was die Fotoorgien angeht, aber manchmal denke ich an die alten Römer, sehr praktisch denkende Menschen, die neben ihren Speisesälen immer ein Vomitorium hatten, einen Raum, um einmal kurz zu kotzen, um sich anschließend wieder weiter der Völlerei hingeben zu können. Kann man irgendwann genug Fotos gemacht haben? Zu viele? Viel zu viele? Offenbar nicht, denn das Fotografieren schafft den größten Sozialverbund, zu dem sich die Gen Z zu versammeln bereit ist. Zum Beispiel im Musée d'Orsay. Wie so oft sehr voll, schon vor dem Eingang eine lange Schlange. Die längste, auch die geradeste und höflichste mit vielen jungen Asiatinnen befand sich im Innern des Museums. Das d'Orsay ist ja ein ehemaliger Bahnhof. Ein Außenfenster mit der alten gläsernen Uhr mit der Aussicht auf dem Eiffelturm hat man beibehalten. Und dort standen die jungen Menschen, warteten geduldig, bis das Haar und die Mimik insta-optimiert waren, bis sie endlich an der Reihe waren, um genau das zu machen, was vor ihnen alle anderen gemacht haben. Ja, es stimmt, es gibt einen Kult des Individuellen, aber interessanterweise äußert er sich oft darin, andere exakt zu imitieren. Mit einem seltsamen Effekt. Das Objekt wird immer unwichtiger, tritt quasi zurück und die Handlung wird im Gegenzug immer wichtiger. Der US-Schriftsteller Don DeLillo hat diesen Effekt schon vor 4 Jahrzehnten beschrieben. Er lässt im Roman Weißes Rauschen eine Figur einen Umweg machen, um sich eine ganz besondere Attraktion anzuschauen. Eine Scheune. Natürlich nicht irgendeine. Zahlreiche Schilder weisen auf die meist fotografierte Scheune der USA hin. Und der Protagonist ist begeistert, ja geflasht von der Andacht, vom Aufwand, mit dem zahllose Fotografierende links und rechts von ihm sich, nein, nicht der Scheune, sondern diesem Moment hingeben.
Wie war die Scheune, bevor sie fotografiert wurde? Wie sah sie aus? Inwiefern unterschied sie sich von anderen Scheunen? Inwiefern glich sie anderen Scheunen? Wir können diese Frage nicht beantworten, weil wir die Schilder gelesen haben, die Leute gesehen haben, die die Fotos schießen.
Das gilt heute doppelt. Es ist nicht mehr das Objekt selbst, nicht die Scheune, nicht die Bahnhofsuhr. Es ist das reale Zusammenkommen an dem einen, dem fototauglichen Ort. Alles dreht sich um den Moment der Synchronisation, darum, den anderen zuzusehen, wie sie dasselbe tun, empfinden, posten, wie wir selbst. Denn das Teilen, Kommentieren, Liken der Bilder in der Community folgt. Eine Kirche des je Einzelnen. Mit fast so vielen Priestern wie Gläubigen. Denn im Netz dürfen ja alle verkünden, wie schön dieser Ort, wie besonders er war. Eine Liturgie aus Sharen und Liken. Ein Gottesdienst, ein Fotodienst, ein kurzer Andachtsmoment.
Wir können nicht aus der Aura heraus. Wir sind Teil der Aura. Wir sind hier. Wir sind das Jetzt.
Eine große Sehnsucht zeigt sich darin. Nicht unbedingt dort zu sein, sondern unter Menschen. Etwas mit Menschen zu erleben, die genau das Gleiche wollen. Auch das hat eine Aura, eine, die eine sehr spezifische Gemeinschaft herstellt. Jeder und jede scrollt für sich selbst, schaut und zoomt, scrollt weiter, vergleicht die Pose der einen mit der anderen, um dann für einen Moment, vielleicht auch nur für die Hoffnung eines Moments zu glauben, ein Teil von etwas Großem zu sein. Groß, weil es uns Einzelwesen zu einer Gemeinschaft verbindet.
Gedanken waren das von Martin Zein. Und ein Ausflugsziel, das zu genau solchen Fotos reizt, ist die Villa d'Este, ein Palast aus dem 16. Jahrhundert, nahe bei Rom, mit einer riesigen Gartenanlage. Anna Giordano hat sie besucht. 2 Stunden, ein langer Spaziergang.
Laubbäume und Zypressen, dazwischen kleine Fleckchen Wiese. Überall zurechtgestutzte Lorbeerhecken, die die schmalen Kieswege oder die Treppenaufgänge säumen. Der Park der Villa d'Este fühlt sich mal an wie ein Paradies und dann wieder wie ein Labyrinth. Nie weiß man genau, welcher Brunnen, welches Kunstwerk hinter der nächsten Ecke wartet oder wie der Weg weitergeht. Um diesen Park besser zu verstehen, habe ich mir Hilfe geholt. Der Kunsthistoriker Davide Bertolini und die Architektin Laura Baruzzi beschäftigen sich schon lange mit der Villa d'Este. Sie begleiten mich beim Spaziergang durch diesen Renaissancegarten. Wir stehen auf einem kleinen, kreisförmigen Platz im vorderen Bereich des Gartens, umgeben von Zypressen. Laura Baruzzi erklärt: Einige dieser Zypressen sind die Originalen, andere wurden später hinzugepflanzt. Und von diesem Punkt aus begann dann sozusagen der Weg, der Aufstieg zum Palast. Der Palast ist das Anwesen, das Wohnhaus sozusagen, zu dem der Park gehört. Die Villa d'Este ist nicht irgendein öffentlicher Park. Sie war die Residenz des Kardinals Ippolito II. D'Este, der Anfang des 16. Jahrhunderts lebte, erzählen die beiden Experten. Im Jahr 1550 wurde der Kardinal zum Gouverneur von Tivoli ernannt. Die Stadt gehörte damals zum Kirchenstaat. Die Ernennung in das politische Amt sollte eine Art Trostpflaster sein, sagt Davide Bertolini. Denn eigentlich wäre Ippolito II. Selbst gern Papst geworden, hatte aber die Wahl verloren.
Er bekommt also ein großes Stück Land und dazu den Gouverneurspalast, die heutige Villa d'Este. Aber das Gebäude war damals ein ehemaliges mittelalterliches Kloster aus dem 12. Jahrhundert. Es war zwar umgebaut worden, aber nicht angemessen für den neuen Gouverneur. Er will also diesen Palast in etwas umbauen, das seiner würdig ist.
Ippolito d'Este hat den Palast erweitern lassen, erzählt Davide Bertolini, hat ihn von Künstlern im Stil der Spätrenaissance ausstatten lassen. Für die Gartenanlage wurden dann ganze Stadtviertel von Tivoli abgerissen. Der Kardinal konfiszierte angrenzende Grundstücke und private Gärten, um einen Park zu schaffen, der ihm Ruhm und Anerkennung bringen sollte. Mitten in diesem Park stehen wir nun also und schauen nach vorn auf einen schmalen Kiesweg, der auf einen Brunnen zuführt, der wiederum unterhalb des herrschaftlichen Palastes steht. Auf ihn gehen wir zu. Hier vorne sehen wir den Drachenbrunnen. Er war sozusagen der Hüter des Hesperidengartens. Er ist so etwas wie der Drache Ladon, der die goldenen Äpfel im Hesperidengarten bewacht. Die Assoziation zum Paradies, die ich gleich zu Beginn hatte, war also gar nicht so falsch. Der Hesperidengarten ist ein wunderschöner Garten in der griechischen Mythologie, der von Nymphen, die Hesperiden heißen, gehütet wird. Und in diesem Garten steht ein Baum mit goldenen Äpfeln, die Unsterblichkeit verleihen. Bewacht wird er durch den mehrköpfigen Drachen Ladon. Und genau diese Szene hat Kardinal Ippolito d'Este hier im Zentrum seines Parks nachbauen lassen. Um das zu untermalen, wuchsen hinter dem Brunnen einst auch Bäume mit goldenen Früchten, sagt Davide Bertolini. In den 2000er Jahren habe man sie wieder gepflanzt, um dem früheren Garten wieder näher zu kommen.
Diese Bäume hier auf der linken Seite sind Quitten. Man kann auch sagen Äpfel mit einer samtigen Schale, die aussehen und deren Farbe eine Anspielung ist an jene goldenen Äpfel der Unsterblichkeit. Sie sind also die natürliche, verdauliche Variante dieser Frucht, die das ewige Leben schenkt.
Als Eigentümer des Hesperidengartens habe der Kardinal symbolisch die Rolle des Herkules eingenommen, der einzige Held, der laut griechischer Mythologie je den Drachen Ladon besiegte und die goldenen Früchte vom Baum pflückte. Symbolgeladen sei auch die Wegführung im Park. Und nun stellt sich heraus, dass auch meine Assoziation mit dem Labyrinth gar nicht so falsch war. Hinter dem Drachenbrunnen geht es geradeaus nicht weiter. An diesem Punkt musste man sich entscheiden, entweder rechts oder links abbiegen. Und überhaupt, wenn man alle Brunnen sehen wollte, die an den Rändern dieses Gartens liegen, musste man eine sehr lange Strecke gehen, in Zickzackform, über diagonale Wege. Also das, was man nicht geschafft hatte, nämlich den Garten noch größer und damit die Wege länger zu machen, das sollte kompensiert werden durch die lange Zeit, die man für die Wege brauchte, bis man am Palast angelangt war. Dem Kardinal war es ernst. Nicht nur die Symbolik des Gartens, die vielen Anspielungen an die griechische Mythologie waren bis ins Detail durchdacht. Die Villa d'Este sollte sein Ansehen und seinen Ruhm auch noch auf eine andere Weise vermehren. Sie sollte dem höchsten Stand der damaligen Technik entsprechen, sagt Davide Bertolini.
Die absolute Neuigkeit der Villa d'Este war es, dass es dem Kardinal gelungen war, diese riesigen Mengen Wasser in den Garten zu bringen. Und wie schafft er das? Er lässt einen großen Aquädukt bauen, der das Wasser des Flusses Aniene führt. Dazu lässt er einen großen Tunnel graben, durch den Hügel von Tivoli hindurch. Er zweigt das Wasser des Flusses ab und führt es bis hierhin, zur Fontana dell'Ovato. Und mit 700 Litern pro Sekunde versorgt dieser alle anderen Brunnen des Gartens.
Es stehen viele Brunnen im Garten der Villa d'Este und es braucht Zeit, sie alle zu besichtigen. Der größte und prachtvollste von ihnen ist der sogenannte Orgelbrunnen. Er wirkt wie ein großer Altar unter freiem Himmel. In der Mitte befindet sich eine Nische, in der die Orgelpfeifen hinter einem Gitter verborgen sind.
Er war außergewöhnlich für die Epoche, weil er einen Soundmechanismus hatte, der mit Wasserkraft in Betrieb genommen werden konnte, um eben Musik zu machen.
Alle 2 Stunden ertönt die Orgel heute. Sie ist noch immer eine große Attraktion für die Besucher. Immer wieder staune ich darüber, wie durchdacht alles ist, aber auch über die Machtgier des Kardinals Ippolito d'Este. Doch der, lerne ich, hatte letztlich nur wenig von der prächtigen Anlage. Er verstarb in dem Jahr, in dem die Villa d'Este fertiggestellt wurde. Heute ist sie Eigentum des italienischen Staates und noch immer ein Kunst- und Naturspektakel für die vielen Besucher, die Jahr für Jahr kommen.
Eindrücke unserer Korrespondentin Anna Giordano. Vergangene Woche wurden die Festspiele in Bayreuth eröffnet und völlig zu Recht standen an diesem ersten Wochenende die politischen und historischen Fragen im Vordergrund, die mit der Tradition auf dem grünen Hügel verbunden sind. Peter Jungblut ist ein Stammgast in Bayreuth und er will Ihnen jetzt zwischendurch mal nicht zurufen, welche ganz großen Fragen dieser Ort aufwirft, sondern welche Spielregeln Sie kennen sollten, wenn Sie selbst hinfahren.
Gibt es irgendetwas, das bei den Bayreuther Festspielen gar nicht geht? Klar, Sitzkissen und Rucksäcke, die nämlich müssen aus Sicherheitsgründen draußen bleiben. Dafür gibt es vor dem Festspielhaus immerhin Schließfächer. Mitsingen ist dagegen in Maßen erlaubt. Jedenfalls gibt es Wagner-Fans, die den Rhythmus populärer Melodien begeistert mitklopfen oder die Verse auswendig vor sich hin murmeln. Andere, vor allem ausländische Gäste, behelfen sich mit fremdsprachigen Textbüchern und schalten zur Lektüre die Taschenlampenfunktion ihrer Handys ein, was den Vorteil hat, dass nebenbei ihre teuren Schuhe beleuchtet werden. Mittlerweile haben sich in Bayreuth überhaupt seltsame Sitten und Gebräuche durchgesetzt. Es wird zum Beispiel Champagner konsumiert, gern ergänzt um Lachshäppchen, was leidenschaftlichen Wagnerianern ein Graus ist. Sie bestellen sich natürlich ein Bier und greifen zur fränkischen Rostbratwurst. Übrigens das einzige Merkmal, das die Bayreuther von den Salzburger Festspielen unterscheidet. Auf dem grünen Hügel gilt deftige Kost als stilprägend, an der Salzach frönen sie eher der Gourmetkultur. Deshalb sind die Handys dort auch häufiger mit Glitzersteinen verziert. Und Textbücher werden in Salzburg auch nicht gelesen, sondern die neuesten Börsendaten abgerufen. An der Salzach trifft sich der internationale Jetset. Bayreuth ist eher Pilgerziel, wo Wagner-Gläubige nach Erlösung dürsten. Was dabei wirklich nervt, beschreibt Starregisseur Tobias Kratzer so.
Eine spezielle Vorbereitung erfordert das nicht. Am schlimmsten finde ich immer Halbwissen. Halbwissen und Glauben, man weiß es schon. Also entweder richtige Experten, mit denen man nachdiskutiert, oder gerne auch komplett unbeleckt.
Wirklich blamieren kann man sich in Bayreuth demnach nur mit Halbwissen, nicht mit ausgebeulten Anzügen und altmodischen Abendkleidern, auch nicht mit einem lautstarken Schnarcher hier und da und am allerwenigsten mit dem Wassertreten in den Pausen. Das gilt sogar als Kult. Neulinge sind willkommen, denn die Zeiten, als Studenten an der Abendkasse noch Schlange standen, sind längst vorbei. Wer schon eher nervt, sind Wagner-Fanatiker, die die charakterlichen Defizite ihres Meisters beharrlich ausblenden. Deshalb gilt auch die bisweilen sakrale Aura des grünen Hügels als politisch höchst verdächtig. Neuerdings ganz besonders. Tobias Kratzer.
Ich glaube, egal was man mit Wagner macht, ich glaube, man muss immer beides im Hinterkopf behalten. Zum einen muss man, glaube ich, wissen, wo er auch interessant und anschlussfähig und vielleicht auch in seinen Utopien durchaus bedenkbar ist. Da gibt es auch einen kleineren Bestand oder auch einen größeren. Und man muss sich aber immer auch im Klaren sein, die andere Seite der Medaille, ein unglaublich nicht nur zeitbehafteter, sondern teilweise auch widerwärtiger Komplex von Antisemitismus.
In der Nachkriegszeit hieß es in Bayreuth immer, hier gilt's der Kunst. Ein Zitat aus den Meistersingern von Nürnberg. Politische Diskussionen sollten außen vor bleiben, was die Umschreibung für Verdrängen und Vergessen war. Alte Nazis im Publikum wollten an ihre Untaten ungern erinnert werden. Inzwischen empfiehlt es sich, jede falsche Demut vor dem Komponisten zu Hause zu lassen und Wagners ideologische Verirrungen bei etwaigen Streitgesprächen klar zu benennen, vor allem seinen Antisemitismus, der aus gekränkter Eitelkeit entstand. In Wahrheit bewunderte Wagner nämlich jüdische Komponistenkollegen wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer, gönnte ihnen aber nicht mehr Beifall als sich selbst. Schäbig, klar und ein dunkler Schatten auf Bayreuths Tradition. Apropos Schatten, eine Klimaanlage im engeren Sinne gibt es im Festspielhaus nicht, nur eine Frischluftzuführung. Das wird bei Hitze zu einer Herausforderung, die allerdings dadurch gemildert wird, dass die Kleiderordnung längst liberalisiert wurde. Jeder kann anziehen, was er will, nur vor ausladenden Hüten wird gewarnt, abgesehen von Fischgerichten. Atemberaubend sollte halt nur die Inszenierung sein.
Jetzt wissen Sie Bescheid. Do's and Don'ts auf dem grünen Hügel. Ein Beitrag von Peter Jungblut war das, mit dem wir jetzt auch gleich weitermachen. Denn er hat die Festspielzeit auch noch zum Anlass genommen, um eine Frage zu stellen, die gerade wieder sehr akut wird. Warum sind Opernhäuser so teuer? Das fragt er. Und verschiedene Intendanten aus München, Nürnberg, Augsburg geben Antworten.
Wir wollen jeden Tag und jeden Abend eine exzellente Vorstellung vorhalten. Und für diese Verlässlichkeit muss man halt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Billiger geht immer, aber dann geht's halt auf Kosten der Qualität. Und ob dann ein qualitativ so abgespecktes Theater eben auch noch die Attraktivität hat, dass die Menschen kommen und das sehen wollen, das steht dann eben auch in Frage.
Natürlich, man kann es immer anders besetzen, aber verliert man nicht dann die Identität dieses Hauses. Wenn man die Badische Staatsoper kommt, kommt man für eine Qualität, für eine Erwartung, das man hat. Und diese Qualität, ja, hat einen Preis.
Und an diesem Preis, den der Münchner Staatsopernintendant Serge Dorny anspricht, stören sich nicht wenige. Knapp 100 Millionen Euro kostet die Bayerische Staatsoper in München den Steuerzahler derzeit pro Jahr. Eine teure Angelegenheit. Das Staatstheater Augsburg belastet die Haushalte jährlich mit gut 30 Millionen Euro, das Nürnberger Staatstheater mit gut 50 Millionen. Oper gehört zu den aufwendigsten Kunstformen überhaupt, braucht es doch neben den Werkstätten und der Verwaltung ein Orchester, ein Chor, meist auch ein Ballett, Statisten und natürlich die Solisten, teilweise festangestellt, teils freiberuflich. Da kommt einiges zusammen. Augsburgs Intendant André Bücker.
Bei der Oper ist es ganz einfach. Wir stellen Unikate in Handarbeit her. Und zwar von Menschen wird das hergestellt. Jeden Abend aufs Neue sitzen Menschen im Orchestergraben, es stehen Menschen auf der Bühne, es nähen Menschen Kostüme und so weiter und so weiter. Und Menschen müssen ein Auskommen haben. Menschen müssen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ehrlich gesagt ist das auch eine sehr schöne Weise, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Natürlich tun die Künstler das sehr gerne in allen Bereichen des Hauses. Wir haben in Deutschland ja die wunderbare Tradition, dass die Kunst, die Kultur öffentlich finanziert ist. Das gehört sozusagen zu unserer Kultur dazu. Und deshalb sollte es uns auch was wert sein.
Oper ist, was den Personalaufwand betrifft, letztlich sehr altmodisch, meint auch der Nürnberger Intendant Jens Daniel Herzog.
Ein Manufakturbetrieb aus dem 18. Jahrhundert, der wir nach wie vor sind, der ist sehr personalintensiv. Und das, was die Oper teuer macht, sind die vielen Personalkosten, die wir in so einem Haus haben. Aber hier ist jeder Mitarbeiter sein Geld wert.
Wo gibt es heutzutage noch Hutmacher? In der Oper sind sie unverzichtbar. Fast jedes Kostüm ist ein Unikat, eine Designer-Anfertigung, die jeweils neu hergestellt oder geändert werden muss, wenn der Sänger wechselt. Das ist zeit- und kostenaufwendig. Aber für Serge Dorny von der Bayerischen Staatsoper in München geht es auch darum, traditionsreiche Handwerksberufe für die Zukunft zu bewahren.
Das sind hochqualifizierte technisches Personal, die eigentlich es nicht notwendig noch viele gibt. So ist es auch wichtig, dass wir diese Qualifizierung behalten in den Theater, dass wir diesen Kunst, diesen Erbe, dass wir die behalten und dass wir die weiterentwickeln und weitergeben zu der nächsten Generation.
Aber was haben eigentlich Leute von der Oper, die sich dafür weder interessieren noch jemals hingehen? André Bücker argumentiert so.
Die Künstler vor Ort in einer Stadt, die leben eben auch dort und bereichern das kulturelle Leben auch über die Theaterbühne hinaus. Orchestermusiker sind zum Beispiel Lehrer an Musikschulen oder unterrichten in Schulen oder es gibt theaterpädagogische Programme in Schulen. Kulturelle Bildung gehört dazu. Das alles ist nicht ohne weiteres einkaufbar oder würde dann eben wahnsinnig teuer werden. Die Leistung, die ein Mehrspartentheater in einer Stadt erbringt, wenn man die auf dem freien Markt einkaufen würde, würde es ein Vielfaches kosten.
Oft ist ja von Umwegfinanzierung die Rede, also davon, dass ein großes Theater auch der örtlichen Wirtschaft zugutekommt, nicht nur den Gaststätten und Hotels, sondern auch dem Einzelhandel. Serge Dorny.
Es ist teuer, aber Standort München wird wirtschaftlich ärmer, wenn kein Staatsoper da ist. Hotellerie, Tourismus, Gastronomie, natürlich auch Fachkräften, die arbeiten so. Und man sieht für jede Euro öffentliche Mittel, dass ungefähr 3 Euro zurückkommen in der Ökonomie, am meisten in die Lokalökonomie, 60% und 30% auf Bundesebene.
Manche Orte identifizieren sich mehr, manche weniger mit dem örtlichen Theater. Im südthüringischen Meiningen, unweit der bayerischen Landesgrenze, ist das Theater zum Beispiel der einzige größere Betrieb, der die ganze Stadt stolz macht in einer ansonsten strukturschwachen Region. Schwierig, wenn Theater, wie in Augsburg, Würzburg und Landshut, jahrelang in provisorischen Ausweichquartieren spielen und damit ihre Stammzuschauer frustrieren. Ansonsten nämlich ist Deutschland immer noch eine weltweit führende Theaternation, meint Jens Daniel Herzog.
Wir sehen, dass wir die besten Künstler weltweit nach Deutschland ziehen können. weil wir einfach eine bessere, intaktere und auch verlässlichere Infrastruktur haben mit dem, was wir machen.
Bestritten wird von jeher, ob die Theater wirklich die gesellschaftliche Bedeutung haben, die sie sich selbst bescheinigen. Sind sie elitär und letztlich verzichtbar? Oder tragen sie zur gesellschaftlichen Stabilisierung bei?
Ich bin eigentlich so optimistisch wie noch nie, weil wir merken, wie die Bedarfe und wie die Lust wirklich da ist. Wir haben jetzt schon wieder die besten Besucherzahlen, die das Staatstheater je hatte. Also ich glaube, das ist ein positiver Trend, den nehmen wir mit. In welcher Form natürlich das Musiktheater immer wieder relevant bleibt, das müssen wir immer wieder unter Beweis stellen. Und da arbeiten, glaube ich, bei uns alle Gehirne da in die Richtung, dass wir auch nicht nur eine Kunst von gestern, sondern eine Kunst von morgen sind.
Serge Dorny von der Bayerischen Staatsoper gehört zu den besonders engagierten Verteidigern des gesellschaftskritischen Musiktheaters. Er steht für Produktionen, die das Publikum nicht nur zerstreuen und unterhalten, sondern zum Nachdenken anregen sollen.
Natürlich, Kultur ist für mich als Intendant der Bayerischen Staatsoper ist ein wichtiges Element unseres demokratischen Systems. Eine entwickelte Gesellschaft braucht Kultur, braucht Unterricht.
Das Anliegen ist sicherlich aller Ehren wert, aber es kostet Jahr für Jahr mehr. Die Tarifsteigerungen machen den Personaleinsatz teuer, aber auch bei den Sachkosten gab es in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Inflation.
Nach Corona sind die Preise von Holz, von Metall unglaublich gestiegen. Ein Bühnenbild, die damals als Material 200.000 Euro gekostet hat, kostet jetzt 300.000. Wir haben noch immer die gleichen Mittel. Und deshalb die Frage, ist da Koproduktion? Können wir mit verschiedenen Theatern zusammenlegen, um etwas zu entwickeln? Krieg und Frieden war ein Beispiel. Krieg und Frieden haben wir mit Barcelona gemacht, sonst wäre es unmöglich gewesen.
Gerade in Bayern müssen sich mehrere Häuser mit ihrer maroden Baustruktur herumschlagen. Überall bröckelt es, vom Bayreuther Festspielhaus angefangen bis hin zu den Staatstheatern Nürnberg und Augsburg. Die Sanierungen werden nicht nur teuer, sie werden auch dauern. Jens Daniel Herzog.
Dieses Haus ist 120 Jahre alt. Es ist damals, dass es gebaut worden ist, eigentlich schon veraltet gewesen, weil es war ein Haus, das für gemalte Prospekte gebaut worden war und gebaute Kulissen. Dafür haben wir weder Platz noch Lagermöglichkeiten. Die müssen umständlich reingebracht werden, aufgebaut werden etc. Wir arbeiten quasi noch mit der Bühnentechnik vor 120 Jahren. Mit alten Rohrleitungen, mit nicht funktionierenden Drehbühnen, keiner Unterbühne, keiner Seitenbühne etc.
Das Nürnberger Staatstheater soll in ein Ausweichquartier auf dem früheren Reichsparteitagsgelände ziehen, wobei offen bleibt, ob das Publikum die längere Anfahrt akzeptieren wird. Länger unterwegs sind die Zuschauer auch schon in Augsburg, wo das Theater noch mindestens bis 2030 in einer Industriehalle im Textilviertel untergekommen ist, solange das Stammhaus generalsaniert wird. André Bücker.
Bei Theaterbauten kommt noch eine Spezialität dazu. Das sind zusammen mit Bahnhöfen, Krankenhäusern und Flughäfen die komplexesten Bauwerke, die man überhaupt errichten kann. Das ist deshalb auch, kostet das so viel Geld, weil natürlich Brandschutz eine große Rolle spielt, weil Entfluchtung eine große Rolle spielt. Klimatechnik, Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Bühnentechnik und so weiter. Komplexe Wegebeziehungen innerhalb der Bauten. Gerade auch, wenn es sich um Altbauten handelt, die überhaupt heute nicht mehr ausgelegt sind auf die Normierungen, was Lüftungstechnik zum Beispiel angeht.
Seit 2017 ist das Augsburger Stammhaus geschlossen. Die Sanierung wird also mindestens 13 Jahre dauern, eher länger. Kein Wunder, dass André Bücker und nicht nur er ziemlich gereizt ist.
Ich finde, das ist absolut kein Zustand und das ist auch nicht vermittelbar. Das ist auch einer kritischen Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Warum dauert das verdammt nochmal so lange? Das kann man ja nicht mehr und niemandem erklären. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Akzeptanz für solche Maßnahmen wahnsinnig schwindet in der Bevölkerung.
Die Bayerische Staatsoper in München muss ebenfalls saniert werden, voraussichtlich in etwa 10 Jahren, wobei es noch keine Entscheidung über ein Ausweichquartier gibt und die Kosten enorm sein dürften. Serge Dorny hat demzufolge sehr harte Jahre vor sich, denn er wird wohl oder übel auch mit anderen Kulturinstitutionen um die knappen Mittel konkurrieren müssen.
Ich will natürlich ein Plädoyer sagen für ja, Kultur ist wichtig, unsere Kulturinstitutionen sind wichtig, sind wichtige Orte, um die Gesellschaft zu entwickeln. Aber natürlich, wir haben deshalb eine Verpflichtung.
Hoffentlich sind sich bayerische Politiker dieser Verpflichtung bewusst. Denn Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden über die Bedeutung der Kultur sind noch keine finanzielle Grundlage. Wie zu hören ist, lassen sich Spitzenpolitiker immer seltener in den Theatern blicken. Sie gehen lieber zu Sportveranstaltungen oder auf Messen, womit sie wohl glauben, mehr Wähler zu beeindrucken.
In Kultur in Deutschland ist es ungefähr so, dass 1-2% von den Haushalten genutzt werden für Kultur. Für Kultur, nicht für Oper, für Kultur im Allgemeinen. Das heißt ungefähr 170 Euro pro Kopf.
Wir haben in Deutschland ja die wunderbare Tradition, dass die Kunst, die Kultur öffentlich finanziert ist. Das gehört sozusagen zu unserer Kultur dazu. Und deshalb sollte es uns auch was wert sein.
Früher hat ein Fürst, heute ist es eine Stadt, die natürlich durch ihre Oper ihre Leistungsfähigkeit, ihre Attraktivität unter Beweis stellen möchte. Und der Publikumszuspruch hat in diesen ganzen Jahrhunderten nie nachgelassen. Und deshalb ist Oper halt nie aus der Zeit gefallen und ist jeden Euro wert.
Eine Recherche und ein Plädoyer von Peter Jungblut. Und das war's von uns in der Kultur. Marie Schöss sagt Danke fürs Zuhören.